HR Info. Wissenswert.
Heute mit unserer Olympia-Ausgabe. Forschen, Laufen, Schwimmen. Wir fragen, wie Wissenschaft ganz legal den Leistungssport beflügeln kann. Corinna Tertl hat dafür mit Forschern, Trainern und zwei hessischen Olympia-Hoffnungen gesprochen. Mit dem Darmstädter Brustschwimmer und Weltmeister Marco Koch und mit der Frankfurter Hindernisläuferin und Europameisterin Gesa Felicitas Krause.
Gesa läuft. Gesa Felicitas Krause läuft auf ihrer Heimat-Trainingsbahn in Frankfurt-Niederrad. Über den Trainingsplatz gleiten in schöner Regelmäßigkeit Flugzeuge im Landeanflug. Der Frankfurter Flughafen ist nur 4 Kilometer entfernt. Es ist April, aber Gesa Krause hat schon längst den August im Blick. Den August in Rio de Janeiro. Jetzt macht sie eine kurze Pause und kommt herüber zu ihrem Trainer und zu der Reporterin mit dem hr-Info-Mikrofon.
Diese Gedanken an Olympia sind die, die einen motivieren, wenn es einfach schwer wird, weil man weiß, wofür man es tut. Und deswegen ist es auch schön, sich für so ein schönes Ziel einzuschränken. Und dann hoffe ich, dass natürlich da dann alles glatt läuft.
Wolfgang Heinig mit einer Kalenderkladde und einem Stift in der Hand blickt auf die Stoppuhr in seinem Handy. Seine schwarze Sportjacke ziert ein Deutschlandadler. Seit 2013 ist Wolfgang Heinig der Bundestrainer für den Mittel- und Langstreckenlauf. Er hat die nächste Trainingsanweisung für Gesa und ihre Teamkolleginnen.
Start drüben, Ziel hier. Wir traben bis so kurz vorm 100-Meter-Ziel und dann wieder zurück und dann geht's wieder los.
Gesa trabt los. Wolfgang Heinig blickt wieder auf seine Stoppuhr. Seit 2009 trainiert er bei der LG Eintracht Frankfurt Gesa Felicitas Krause, die ehrgeizige und erfolgreiche Hindernisläuferin, die in Dillenburg aufgewachsen ist und für den Sport im Alter von 16 Jahren nach Frankfurt aufs Sport-Elite-Internat wechselte.
Wir machen heute sogenanntes GA2-Tempolaufprogramm. GA2 bedeutet also schneller wie Dauerlauf, aber noch nicht Wettkampftempo. Im Intervallprogramm von 15 mal 300 Meter. Dabei erreicht sie ungefähr so 85-90% ihrer Renngeschwindigkeit für ihr Ziel. Und das in Intervallen, das heißt also immer wieder der Impuls auf die Zelle wiederholt, 15 Mal, immer so eine Minute lang. Und damit wollen wir natürlich dann das Wettkampftempo, was dann kommt, vorbereiten, dass sie dann in der Lage ist, 3 Kilometer in diesem hohen Tempo zu laufen.
Noch nicht Wettkampftempo, das war eine Trainingseinheit aus dem April. Seitdem haben sich die Trainingseinheiten von Gesa Krause immer mehr in Richtung Wettkampftempo gesteigert. Dafür war sie im Höhentrainingslager in Südafrika, im Trainingslager in mittlerer Höhe in der Schweiz, wo sie sich auch gerade wieder für Rio vorbereitet, und sie ist bei mehreren Wettkämpfen gelaufen. In Kassel, in den USA und vor 2 Wochen in Amsterdam bei den Europameisterschaften.
Was für eine tolle Athletin haben wir da. Dritte war sie bei den Weltmeisterschaften. Und jetzt stehen auch hier die Zuschauer auf. Standing Ovations für Gesa Krause. Das letzte Hindernis hat sie genommen. Und mit was für einem gigantischen Vorsprung wird sie hier Europameisterin. Es sind jetzt 60, 70 Meter, während die Albanerin sich da über das letzte Hindernis quält. Und was für eine Wahnsinnszeit. 9, 8, 10, 8, 7. Das ist wirklich unglaublich. Das ist persönliche Bestleistung für Gesa Krause, die Europameisterin über 3000 Meter Hindernis. Eine Ausnahmeathletin.
Eine Ausnahmeathletin, ja. Auch ausnehmend leichtfüßig und elegant, wie sie läuft, wie sie die Hindernisse nimmt. Und nicht nur die Albanerin hinter ihr quälte sich über das letzte Hindernis. Viele andere Läuferinnen sahen auch angestrengter und ausgelaugter aus als die 23-Jährige. Woher kommen diese scheinbar so leichtfüßigen Bewegungen, dieser elegante Bewegungsablauf, der bei der 23-Jährigen so leichtläufig aussieht? Eine Erklärung dafür hat Gerd-Peter Brüggemann von wissenschaftlicher Seite aus. Er ist Professor für Biomechanik an der Deutschen Sporthochschule in Köln und leitet das Institut für Biomechanik und Orthopädie. Von seinem Büro aus in der 10. Etage eines Hochschulturms hat er einen famosen Blick auf das Kölner Stadion und Trainingsflächen von der Kölner Sporthochschule, Deutschlands einziger Sportuniversität. Als Sportwissenschaftler hat Gerd-Peter Brüggemann ebenso stets einen Blick auf die Praxis, auf die Sportler, die Athleten, wie auf Hindernisläuferin Gesa Krause.
Sie nutzt ihre biologischen Kapazitäten oder Potenziale perfekt aus. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, angetrieben werden unsere Gelenke durch Muskeln. Aber dieser Antrieb hat ein Koppelelement, nämlich die Sehnen. Und die Sehnen haben eine bestimmte Steifigkeit und sie können Energie speichern. Und genau dieses Speichern und Nutzen dieser elastischen Energien insbesondere in den Sehnen. Und das optimale Nutzen dieser Muskeln, die an diesen Sehnen ziehen, um das Gelenk zu bewegen, das ist die Kunst der Bewegung. Und das ist dann letztendlich die ökonomische und letztendlich die bestkoordinierte Form von Bewegung.
Eine Bewegungsform, die die hessische Hindernisläuferin offensichtlich beherrscht. Aber wie adaptieren Sportler diese ökonomische, bestkoordinierte Form von Bewegung, zumal wenn es um Leistungssport und Wettkämpfe geht?
Ja, das ist das Geheimnis. Und ich meine, viele Sportler haben intuitiv wunderschöne Bewegungen und sehr effiziente und ökonomische Bewegungen. Andere haben sie nicht. Und helfen kann man nun aus wissenschaftlicher Sicht dahingehend, dass man versucht, Bewegungsformen zu finden, die für diesen gegebenen Athleten und insbesondere für seine biologischen Strukturen die bestmöglichen sind. Die Biomechanik beschäftigt sich ja nicht nur mit Bewegung, sondern sie beschäftigt sich auch intensiv mit Belastung und Belastungswirkungen. Und damit hat sie einen Zugang zum Leistungssport, nämlich einmal dem Sportler oder der Sportlerin helfen, Bewegung zu verbessern, Bewegung zu optimieren, bestmögliche Lösungen zu suchen für den gegebenen Fall, für den gegebenen Körper. Und auf der anderen Seite mit dem Athleten und mit dem Trainer auch die Belastungen zu diskutieren, die bei solchen sportlichen Tätigkeiten auftreten und daraus abzuleiten, welche Belastungen sind zweckmäßig und biopositiv, die nämlich dazu führen, dass das System sich anpasst, sich verbessert, dass sich Knochen, Knorpel, Bänder, Sehnen und nicht nur die Muskeln verbessern. Und genau dieses zusammen mit dem Athleten dahin zu treiben, dass der Athlet besser, stärker und gesünder bleibt.
Für Gesa Krauses Trainer Wolfgang Heinig hängt ihr leichtfüßiger Laufstil unter anderem mit ihrem Training in sauerstoffarmen Höhen zusammen, in der es zu einer Hypoxie kommt. Das heißt, der Körper hat weniger Sauerstoff, als er eigentlich braucht, muss also mit einem deutlichen Mangel an Sauerstoff auskommen.
Ja, das ist einmal Fleiß, Konzentrationsvermögen, Willensstärke und Disziplin. Man weiß, Gesa macht das professionell. Das heißt also, wir waren im letzten Jahr über viermal in Afrika, in Kenia, in Südafrika, über Wochen, um, sag mal, diese ganze Sache vorzubereiten. Das ist eine Sache, die machen sehr, sehr wenig. Aus deutscher Sicht ist sie, glaube ich, zwar die Einzige, die das so konzentriert durchgezogen hat in diesem Jahr. Und das Ergebnis sieht man dann, dass man in der Lage ist, ähnlich leicht und leichtfüßig wie Afrikaner zu laufen, indem man halt ganz systematisch so eine Belastung aufbaut unter erschwerten Bedingungen, Hypoxie. Und ich glaube, es ist auch in ihrem Bereich, wo sie jetzt läuft, in Deutschland eine der ganz wenigen, die so konzentriert professionell arbeitet.
Konzentriert und professionell arbeitet auch Marco Koch. Allerdings in einem anderen Element, in seinem Element, dem Wasser. Der Brustschwimmer pflügt sich gerade Bahn für Bahn durchs Wasser in seinem Heimattrainingsbad im Darmstädter Nordbad.
1-3, da kommt's. Bei 1-0 und 0-3 zurück. Sehr gut, Bahn zurück. Umsetzen, einsetzen,
weg. Am Beckenrand steht sein Trainer, Alexander Kreisel, der schon seit 14 Jahren mit Marco Koch beim DSW Darmstadt zusammenarbeitet. Alexander Kreisel hat immer die Uhr im Blick. Nach einigen Bahnen machen die Schwimmer immer kurze Pausen. Der Trainer wartet eine gewisse Sekundenzahl, bis er wieder und los ruft, auf seine Stoppuhr drückt und sich die Schwimmer an der Beckenwand abstoßen für den nächsten Durchgang. Die exakte Länge der Pausen ist wichtig. Für Professor Ingo Frohböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule in Köln, sind die Pausen ein Kernpunkt, gerade im Leistungssport. Die genau getimten und abgestimmten Pausen und die Regeneration.
Das Allerwichtigste ist ja letztendlich, und das ist ein Motto, was ich immer wieder gerne artikuliere, ist, der Sportler wird durch die Pause erst richtig gut. Warum? Es ist so, dass in der Pause aufgebaut, renoviert, restauriert und repariert wird. All das, was während des Trainings kaputt gegangen ist. Und das ist auch gut so, weil dieses Kaputtgehen natürlich auch den Reiz darstellt, dass der Körper wächst, also sich neu und positiv anpasst.
Es sind Erfahrungswerte, die die Trainer über Jahre, über Jahrzehnte gesammelt haben, rund um den Globus. Erfahrungswerte und wissenschaftliches Wissen, die das Belastungsmanagement ausmachen, die die Länge der Pausen und der Regeneration bestimmen. Marco Koch ist gerade aus dem Becken gestiegen. Das Wasser tropft an ihm herab, läuft über das Tattoo an seinem linken Oberarm. 5 Ringe in 5 Farben, die olympischen Ringe. Er setzt sich auf die Stufe am Rand des Beckens. Dafür, dass der Weltmeister über 200 Meter Brust gerade eine Wettkampfsimulation geschwommen ist, sieht er schon recht erholt aus.
Erholt ist relativ. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Physiotherapie und muss mich einfach ein bisschen entspannen.
Pausen, Entspannung, Regeneration, Belastungsmanagement ist das A und O. Und es steht in der aktuellen Forschung der Sportwissenschaften ganz oben auf der Liste. Ingo Frohböse.
Natürlich ist es so, dass unser entscheidendes Kriterium im Augenblick ist, die Sportler gesund zu halten. Denn die Belastungen sind derart groß geworden. Die Trainingshäufigkeit, die Trainingsintensität, auch die Wettkampfhäufigkeit. Sie hören das aus den Medien ja immer, dass Fußballer sehr oft darüber klagen, dass sie so oft spielen müssen. Und das ist auch so. Also die Wettkampfdichte wird immer höher. Das, was wir schaffen müssen, ist trotz dieser Wettkampfdichte den Sportler gesund zu halten, leistungsfähig zu halten und auf den Punkt fit zu bringen. Und das heißt also, wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, wann wird ein Gewebe überlastet und wann eben nicht. Und wie kann man dieses möglicherweise frühzeitig erkennen und wenn es denn mal passiert ist, wie kann man das wieder umkehren, damit der Sportler doch letztendlich seine Wettkampffähigkeiten wieder realisieren kann.
Am Institut für Biomechanik an der Sporthochschule in Köln erforschen Wissenschaftler die Anpassungsfähigkeit von Sehnen und von Gelenkknorpel. Und das nicht nur in Köln, sondern auch im Weltraum. Seit über 20 Jahren ist die Sporthochschule in die Weltraumforschung eingebunden. Nach dem deutschen Astronauten Alexander Gerst war just der britische Astronaut Timothy Peake Proband eines Experiments im All. Vor rund einem Monat, am 18. Juni, ist Timothy Peake von der internationalen Raumstation ISS wieder auf die Erde zurückgekehrt. Gerd-Peter Brüggemann.
Man kann fragen, was soll das Weltraumforschung? Aber es ist für uns ein sehr interessantes Modell, ein sehr interessantes Experimentierfeld, denn im All bzw. auf der Raumstation sind die an den Gelenken wirkenden Kräfte fast null. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir eine völlige Entlastung oder eine extreme undefinierte Entlastung des Körpers dort vorfinden und können studieren, was passiert, wenn der Körper eben nicht mehr mechanisch belastet wird.
Dafür haben sie das Knie des britischen Astronauten kurz vor dem Start zur ISS und kurz nach der Landung untersucht, in Houston in den USA. Und der Astronaut hat im All auch selbst Untersuchungen vorgenommen.
Und das Faszinierende ist, dass wenn er nicht belastet wird, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, dann schwindet der Knochen. Der Knorpel verändert seine komplette Struktur. Zunächst schwillt er, also bindet viel, viel mehr Wasser und ist damit nicht mehr funktionsfähig. Und dann schrumpft er. Er verliert seine mechanischen Eigenschaften oder verändert seine mechanischen Eigenschaften. Und wenn diese Astronauten dann zurückkehren in das Schwerefeld der Erde, dann bekommen sie Riesenprobleme, weil sie ein komplett verändertes Material haben. Und genau das zu verstehen, das ist die Aufgabe solcher Experimente. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, die Möglichkeiten dort zu nutzen.
Und die Erkenntnisse dann auch auf das Belastungsmanagement für Sportler zu übertragen. Vor anderthalb Wochen hat das Bundestrainer-Ehepaar Wolfgang Heinig und Katrin Dörre-Heinig eine kurze Stippvisite im heimischen Erbach gemacht. Kurz vor der Fahrt nach Hannover am nächsten Tag zur Olympia-Einkleidung und kurz vor dem Aufbruch in die Schweiz ins Trainingslager. Wolfgang Heinig trainiert in Davos Gesa Krause. Seine Frau Katrin Dörre-Heinig trainiert in St. Moritz die Marathonläufer der deutschen Olympiamannschaft. Darunter frisch nachgerückt auch der 30-jährige Julian Flügel aus dem osthessischen Hof Bieber bei Fulda. Die gebürtige Leipzigerin Dörre-Heinig zählt zu den besten Marathonläuferinnen der Leichtathletikgeschichte. In den 80ern und 90ern hat sie zig Läufe gewonnen. Darunter auch Bronze bei den Olympischen Spielen 1988. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Neuerungen für Training und Wettkampf stehen für sie nicht unbedingt an erster Stelle.
Ich sage immer, ganz was Neues muss nicht erfunden werden. Man hat gewisse Erfahrungen über Jahre. Ich war ja selbst mal laufmäßig aktiv. Und egal, ob das jetzt Ernährung ist, ob das bestimmte Trainingsprozesse sind, die müssen nicht neu erfunden werden.
Wolfgang Heinig gibt seiner Frau recht, verweist in diesem Zusammenhang aber auch auf das Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig, dem zentralen Forschungsinstitut des deutschen Spitzen- und Nachwuchsleistungssports, an dem der Deutsche Olympische Sportbund beteiligt ist.
Es gibt auch heute eine Zusammenarbeit mit dem IAT. Also es gibt schon Zusammenarbeit. Wir selber im Verband haben Workshops, die 2-3 Mal im Jahr stattfinden, wo die Bundestrainer zusammenkommen und inhaltlich natürlich über alle die Fragen diskutieren können. Wir selber sind in der Lage zu sagen, okay, welche Themen wir uns vornehmen. Also so versuchen wir natürlich schon auch positive Erfahrungen, die weltweit hier vorhanden sind, aufzunehmen. Aber wie Katrin schon richtig sagt, man muss das nicht neu erfinden. Also laufen wird man nur gut durchlaufen. Sage ich das mal so ganz einfach.
Und seine über 45-jährige Erfahrung als Trainer und die Erfolge seiner Zöglinge geben ihm recht. Darunter die Sujew-Zwillinge Diana und Elina Sujew, der äthiopischstämmige Mittelstreckenläufer Humio Tesfaye und eben Gesa Felicitas Krause, die im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Peking überraschend Bronze holte beim 3000-Meter-Hindernislauf. Während die Athleten beeindruckend schnell sind, ist der Transfer von Wissenschaft in den Sport hinein überraschend langsam. Nach der Ansicht von Gerd-Peter Brüggemann von der Deutschen Sporthochschule gibt es hier noch viel aufzuholen.
Es ist bekannt, wenn etwas wissenschaftlich untersucht wird, wenn ein wissenschaftliches Projekt läuft, dann dauert es einige Jahre, bis es publiziert wird in den Fachorganen und bis es dann in den Lehrbüchern steht, sind 10 Jahre vergangen. Und ich glaube, da ist auch die Chance für den Sport, wenn es nämlich gelingt, diesen Transfer von der Wissenschaft sehr zügig in die sportliche Praxis zu ermöglichen. Und dazu hätten wir eigentlich hier in der Bundesrepublik Deutschland hervorragende Bedingungen.
Hätten, sagt der Professor für Biomechanik und Orthopädie, was durchaus Verbesserungsbedarf verrät.
Ja, ich sage hätten, weil wir sie oft nicht nutzen. In manchen Fällen werden sie genutzt, aber von meiner Position her viel zu wenig. Insbesondere wird viel zu wenig genutzt. Wir haben die unterstützenden Maßnahmen und Möglichkeiten über die Olympiastützpunkte, über auch das IAT. Aber ich glaube, es ist in den Fakultäten der Universitäten so viel Know-how, so viel Wissen da und so viel auch Forschungsehrgeiz da, dass man dieses viel effizienter und viel auch breitflächiger nutzen könnte.
Bei der Kleidung ist es ein wenig anders. Hier fließen Forschungsergebnisse offenbar schneller in die Ausrüstungen von Sportlern ein. Manches neue Material wird aber auch wieder verworfen. In den vergangenen 10 bis 20 Jahren ist viel passiert in der Forschung, sagt der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse. Da die Belastungen der Sportler nicht immer weiter hochgeschraubt werden können, wird versucht, über das Material noch etwas herauszuholen.
Wir haben es ja bei den Schwimmern erlebt, dass beispielsweise bestimmte Formen, gerade auch der Bekleidung auf der Oberfläche, dazu dienen, dass wir Fischen ähnlich durch das Wasser gleiten können und damit der Hautwiderstand deutlich reduziert wird. Denn das, was wir bei all diesen Sportarten eben versuchen zu minimieren, ist den Widerstand. Das heißt, dass die Kraft, die der Sportler aufbringt, sofort in Leistung umgemünzt wird und nicht durch Wind, durch Wasser oder wie auch andere Dinge eben gehemmt wird. Bei Schwimmern haben wir viele neue Weltrekorde durch die Schwimmsuits erlebt. Die haben wir mittlerweile leider vom Markt nehmen müssen, weil es doch da Ungerechtigkeiten gab. Aber auch hier waren Steigerungen plötzlich um 5 bis 10% möglich. Daran erkennt man, die Materialschlacht geht richtig los.
Um überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben, mussten die Sportler zu den teuersten Ganzkörperanzügen mit viel Hightech greifen. Und selbst die verschiedenen Materialien, von Plastik bis Textil, führten zu Ungerechtigkeiten. Die knallengen Anzüge führten auch zu unvorteilhaften Situationen für die Sportler. Nicht immer sind Neuerungen eben Verbesserungen. Während Marco Koch mit anderen Sportlern zusammensitzt, erzählt er da von so einer Situation.
Ich weiß es noch, in Berlin ist Weltcup oder so, komm da hin, neuen Anzug gekriegt, halbe Stunde reingequält, hast geschwitzt, die Hände haben geblutet, hast Blasen gehabt, dann machst du es zu und paff, wie so ein Autoreifen, paff, das ganze Ding platzt auf. Du hast ja auch keine Chance mehr, weil du ziehst das Teil vielleicht 20 Minuten vorm Start an und dann stehst du da mit dem kaputten Ding, das zapfenduster, da ist nichts mit, oh, ich zieh mir mal kurz einen neuen an, das ist dann nicht mehr. Ne?
Wenn Marco Koch wettkampfnah trainiert, dann quetscht er sich draußen am Beckenrand in die extrem enge Wettkampfhose, die ähnlich aussieht wie eine Radlerhose, die fast bis zum Knie geht. In dieser Hose zu schwimmen, ist etwas völlig anderes als in einer normalen Badehose, wie sie im Sportgeschäft auf den Stangen hängt.
Ja, das macht schon einen Riesenunterschied, da wird ja auch immer weiter dran geforscht und der Vorteil ist eben, die bedeckt deutlich mehr meines Körpers als die normale Badehose. Und die Oberfläche, die gleitet einfach besser durchs Wasser als meine Haut jetzt zum Beispiel. Und dann ist der nächste Vorteil, dass die von der Kompression her sehr, sehr hoch ist. Das heißt, die drückt die Oberschenkelmuskel zusammen und die Muskulatur vibriert weniger. Und wenn die Muskulatur bei der Kontraktion weniger vibriert, ermüdet sie nicht so schnell. Das heißt, ja, da hat man auch noch einen Vorteil, dass man eben länger leistungsfähig ist.
Und man hört es schon. Auch die Sportler selbst klingen fast wie Wissenschaftler. Leistungssport ist eben eine Wissenschaft für sich. Beim Einschwimmen trug der 26-Jährige gerade noch seine lustige SpongeBob-Badehose. Normalerweise trainiert Marco in ganz normalen Badehosen, erklärt Trainer Alexander Kreisel vom DSW Darmstadt.
Die engen Hosen oder die Wettkampfhosen, die sind schon, ja, wenn man sie sehr lange anhat, nicht so angenehm. Und dann ist es natürlich dann nur sinnvoll, wenn man es auch wirklich nur anhat, wenn man schnell schwimmt. Und sie haben natürlich auch ein bisschen Abnutzung. Also je mehr die im Wasser sind, je mehr die getragen werden, desto mehr verlieren sie so ein bisschen den Effekt und die Spannung.
Es gibt unendlich viele Modelle, sagt der Weltmeister über 200 Meter Brust, Marco Koch.
Rein technisch nehmen die Hosen sich nicht mehr sehr viel, vielleicht ein bisschen teilweise, aber nur weil die Hose in irgendeinem Strömungskanal besser abgeschnitten hat, heißt es ja nicht, dass sie an meinem Körper dann besser sitzt, dass ich mich in der auch wohlfühle, dass mein Beinschlag damit auch besser ist. Deswegen gehe ich da hauptsächlich dann auf meinen Wohlfühlfaktor.
Die Hose muss exakt passen und sitzen bei dem Schwimmer. Und bei der Hindernisläuferin müssen die Schuhe exakt passen und sitzen. Noch einmal Szenewechsel in das Hochhaus der Deutschen Sporthochschule in Köln. Im Büro von Gerd-Peter Brüggemann, Professor für Biomechanik, steht in der Ecke hinter dem Schreibtisch ein hohes, schmales Regal. In dem Regal stapeln sich die unterschiedlichsten Sportschuhe. Neben dem Regal steht das Modell einer Wirbelsäule. Wirbel für Wirbel ist sichtbar, Knorpel für Knorpel. Gerd-Peter Brüggemann nimmt einen Sportschuh aus dem Regal.
Nehmen wir einen Laufschuh. Eins ist zum Beispiel für die Leistung oder für die Leistungsoptimierung sehr wichtig. Das ist die Biegemöglichkeit im Vorfuß. Je steifer der Vorfuß ist, je steifer der Schuh ist, desto länger ist der Hebel zum Sprunggelenk. Und je länger der Hebel zum Sprunggelenk ist, desto größer kann die Kraft sein oder ist die Kraft, die übertragen wird. Was heißt, der Schuh bildet so etwas wie eine Gangschaltung für den menschlichen Körper. Je steifer er ist, desto länger ist der Hebel, desto größer ist der Gang. Also wenn ich sehr schnell laufen will und sehr schnell laufen muss, muss ich ein relativ steifes System haben. Wenn ich langsam laufen will und vielleicht anlaufen will, brauche ich ein elastisches Element oder ein verbiegbares Element, um den Hebel klein zu machen.
Gesa Krauses Trainer Wolfgang Heinig sieht das etwas weniger wissenschaftlich orientiert. Er hat dabei auch die vielen Trainingsmonate in Kenia im Kopf.
Ich glaube, das wird überbewertet. Ich möchte jetzt ganz einfach sagen, ein Kenianer von Weltklasse läuft manchmal auch sogar barfuß, wenn er seine Schuhe vergessen hat. Und wenn Sie sehen, was die anhaben im Training, und dann sollte man sich das Vorbild nehmen von den Nationen, die das Niveau bestimmen. Und da ist das Material vollkommen zweit-, dritt- oder viertrangig.
Und während Gesa Krause in der Schweiz ihre Laufschuhe schnürt, während bei Marco Koch, der schon in Brasilien im Trainingslager ist, schon die olympische Wettkampfhose parat liegt, wird in den Instituten der Sportwissenschaften weitergeforscht. Ingo Frohböse und Gerd-Peter Brüggemann von der Deutschen Sporthochschule in Köln sagen, wie es weitergehen wird, welche neuen Schwerpunkte sie setzen werden.
Wir beschäftigen uns wirklich aktuell sehr intensiv mit der Regeneration von Gewebe, weil das wir eben noch nicht so hundertprozentig wissen. Das zweite Gebiet ist die Muskulatur. Die Sportwissenschaft hat begonnen, sich sehr stark mit der Ausdauer, mit der Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit auseinanderzusetzen. Darüber wissen wir alles über das Herz-Kreislauf-System, wir wissen nichts über die Muskulatur in Gänze. Wir wissen zwar, dass sie arbeitet, dass sie kräftig ist, dass sie wachsen kann, aber wie sie richtig funktioniert biochemisch, das wissen wir noch nicht. Und der letzte Punkt, der sicherlich auch sehr, sehr stark in den Mittelpunkt in den nächsten Jahren kommen wird, ist das Immunsystem. Gerade auch die Zusammenhänge zwischen Immunsystem und Neurologie und mentaler Stärke. Also gerade der Zusammenhang mit dem Immunsystem, der wird uns noch einige Jahre beschäftigen.
Das nächste wird sein, Marker, Biomarker zu finden, um zu identifizieren, was für den einzelnen Athleten, denn alles ist individuell, die richtige Form der Belastung ist.
Und das Allernächste wird sein, ab dem 5. August Tausenden von Spitzenathleten aus der ganzen Welt zuzusehen. Dabei zuzusehen, wie sie unter anderem auch Erkenntnisse aus den Wissenschaften umsetzen, bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro.
Forschen, Laufen, Schwimmen. Das war eine Wissenswertsendung von Corinna Tertel. Den Podcast dazu finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.